Nun dürfen die Kinder zum Kindergottesdienst und wir hören auf den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Namens Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh am Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist auch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten, Herr, und nun heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Ostertag, was ist Ostern wert? Es gibt gewichtige Stimmen in der historischen und philosophischen Debatte, die sagen, entweder findet Europa hier, also hier bei diesen christlichen Grundereignissen, seine Identität, oder es wird sie überhaupt nicht mehr finden und hilflos zersplittern. Nur der gemeinsame Glaube an Weihnachten und Ostern und an die Hauptperson dieser Ereignisse könne diesen vielen unterschiedlichen Nationen und Sprachgruppen überhaupt einen sinnstiftenden Halt geben. Ich beziehe mich bei diesen Thesen nicht auf Theologen, sondern auf berühmte Geschichtsphilosophen wie Christopher Dawson und Arnold Toynbee, die starben so in den 70er Jahren, und auch der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington, sicherlich noch bekannter vielen, hat diese These vertreten und es wörtlich so formuliert, das westliche Christentum ist historisch gesehen das wichtigste Charakteristikum der westlichen Kultur. Was aber, wenn europäische Machthaber und Institutionen, wie wir das erleben, sich dadurch hervortun, dass sie das Christentum mit seinem Menschenbild nicht nur verdrängen, sondern sogar bekämpfen. In diesen Tagen erschien in einer säkularen Wochenzeitung ein nachdenklicher Artikel, der den Glaubensverlust auch in Deutschland beklagte, in der Jungen Freiheit vom 18.04. Und da hieß es unter anderem, nur noch 37,8% der Deutschen gehören einer christlichen Konfession an. Aber was wird aus Europa ohne Religion, fragt dieser Artikel. Natürlich könne man persönlichen Glauben nicht einfordern, Zitat, und wenn man nun nicht glauben kann, wenn man zutiefst von der inneren Überzeugung durchdrungen ist, dass das Weltall schwarze Zufallslehre sei und dass Spiritualität ein realitätsfernes Konstrukt von Menschen. Also wenn man das alles nicht glauben kann, wenn man das alles für Humbug hält, was dann? Und dann versucht der Autor zu retten, was zu retten ist, in Form eines sogenannten Kulturchristentums. Er schreibt: Europas christliches Erbe lässt sich auf vielerlei Weise bewahren. Durch Weihnachtslieder, Osterkerzen, Kreuze in Amtsstuben, den Besuch einer Matthäuspassion. Und schließlich plädiert der Verfasser zur Rettung Europas wenigstens für einen kleinsten gemeinsamen traditionell christlichen Nenner. Und das klingt dann so: Der Kulturchrist will nicht jeden Sonntag die Kirchenbank drücken, aber er findet es schön, wenn kulturell fest verankerte Rituale einen würdigen Rahmen bekommen. Kulturchristen würde wahrscheinlich der Gottesdienst heute auch gefallen. Und weiter: Der Kulturchrist liest nicht jeden Tag in der Bibel, aber er scheut die Weihnachtsgeschichte am Heiligen Abend auch nicht wie der Teufel das Weihwasser. Er kennt Psalm 23 nicht auswendig, aber es irritiert ihn, wenn deutsche Gymnasiasten nicht mal mehr wissen, wer König David war. Er kennt das ungenutzte Gotteshaus in der Brandenburger Provinz nur von außen, aber abreißen lassen will er es auch nicht. Er betet nicht, weil er glaubt, sondern weil er nicht völlig ausschließen kann, dass es mal hilft. Zitat Ende. Nun, vielleicht findet sich ja der eine oder andere in dieser Beschreibung wieder. Allein unser Osterbericht, den wir gerade gehört haben und den wir jetzt genauer miteinander studieren werden, unser Osterbericht zeigt, dass ein solches Kulturchristentum, wie gut es auch gemeint sei, nicht funktioniert. Dass es nicht trägt. Dass es nicht durchzuhalten ist. Schon die ersten Christen, wir haben das gehört, sehen sich einer brutalen Alternative ausgesetzt. Tot oder lebendig? Ist ihr Herr noch da oder war das ein Abschied für immer? War Jesus stärker oder die vernichtende Logik des Sterbens? Die schönsten Osterkerzen und die stilvollsten Basiliken sind kraftlos und sinnlos, wenn im Grab der Leichnam liegt. Wenn der Osterbotschaft das Entscheidende fehlt, nämlich Wahrheit und Realität. Und Wahrheit ist in der Bibel immer auch geschichtliche Wahrheit. Und darum sind alle biblischen Berichte vom Ostermorgen zunächst von einer tiefen Traurigkeit geprägt, von Enttäuschung, ja Verzweiflung. Das war es dann wohl mit Jesus. Und genau so empfinden es auch die Emmaus-Jünger, deren Ostersonntag uns Lukas in diesem 24. Kapitel schildert, wie wir das eben gehört haben. Dieser Text ist geschrieben wie eine Filmszene. Eine Filmszene, bei der die Zuschauer schon mehr wissen als die beteiligten Personen selbst. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, übersetzt Luther, also rund 11 Kilometer, diese 60 Stadien, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Wir wissen, dass Jesus da ist, die noch nicht. Und objektiv leben sie längst in einer Welt, in der Jesus auferstanden ist. Das kann man in den 12 Versen davor nachlesen, dass Jesus aufersteht, dass er wirklich real den Tod überwunden hat. Aber sie wissen es noch nicht. Und darum bleibt es in ihrem Inneren dunkel und hoffnungslos. Und dafür steht dieser Vers 17, da blieben sie traurig stehen. Das ist ihre Situation. Wir als Leser haben schon lange keinen Grund mehr, traurig zu sein, weil wir ja die Verse davor kennen. Wir wissen ja, das Grab ist leer. Und auch um die beiden Emmaus-Jünger müssen wir uns keine Sorgen machen, weil wir ja wissen, Jesus ist bei ihnen, der wird sich schon um sie kümmern. Vers 15, und es geschah, als sie so miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Und daher bekommt unsere Predigt heute Morgen auch ihre Überschrift, ihren Titel, wenn Jesus uns anspricht. Das ist das Thema heute Morgen, wenn Jesus uns anspricht. Und in dieses uns dürfen wir uns unbedingt mit eingeschlossen fühlen, weil der Auferstandene ja angekündigt hat damals, dass er sich fortan nicht nur um seinen engsten Kreis kümmern wird, den wir hier in der Bibel kennenlernen, sondern dass er sich auch um die kümmern wird, die durch deren Zeugnis zum Glauben an Jesus gekommen sind, also wir. Wenn Jesus uns anspricht. Und wenn Jesus uns anspricht, dann geschieht das oft in einer Situation, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir die Hoffnung längst weggeschmissen haben. Und so ist es auch hier. Das Erste, was wir bei den Emmaus-Jüngern finden, ist ihre Hoffnungslosigkeit und ihre Trauer. Und das ist unser erster Punkt: von Trauer erstickt. Erstens, von Trauer erstickt. Da steht in Vers 17 dieser hoffnungslose Satz, da blieben sie traurig stehen. Der Bericht vermittelt uns ein recht genaues Bild von diesen Männern, die sich da auf den Fußmarsch von Jerusalem nach Emmaus begeben. Sie gehören nicht unmittelbar zu den Aposteln, aber sie kommen aus dem engeren Umfeld der Jesusleute. Sie gehören zu denen, die jetzt noch zur Stange halten, auch wo es gefährlich geworden ist. Das sehen wir in Vers 22 bis 24, wo sie sagen, auch uns haben erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die früh bei dem Grab geworden sind. Die haben sein Leib nicht gefunden und sagen, eine Erscheinung von Engeln gesehen zu haben. Und einige von uns gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagen. Die gehören also dazu. Das ist Inner Circle. Und der eine von beiden heißt Kleopas, das ist Vers 18, mit Namen Kleopas. Und aus dem Johannesevangelium bekommen wir dazu eine interessante Information. Der Mann hatte eine Frau, Maria, die Frau des Kleopas, steht dort in Johannes 19, 25. Das war auch eine mutige Frau, die hatte unter dem Kreuz von Jesus gestanden, als es ernst wurde. Also dieses Ehepaar. Kleopas und seine Frau, diese Maria, die waren Jesus gemeinsam nachgefolgt. Sie hatten gemeinsam ihre ganze Hoffnung auf ihn gesetzt. Sie hatten gemeinsam ihr ganzes Familienleben auf Jesus gegründet. Sie haben gemeinsam ihr Leben, ihre Ehe investiert in seinen Dienst. Und jetzt diese übermächtige, diese alles erstickende Traurigkeit, von Trauer erstickt, alle Hoffnung zerbrochen wie ein Kartenhaus. Tagsüber an diesem Sonntag waren sie offensichtlich nochmal in ihrer Gemeinschaft in Jerusalem zusammengekommen. Aber jetzt hält sie dort nichts mehr. Was wollen sie hier noch? Vorbei ist vorbei. Jetzt ist es wohl am besten, sich erstmal zu Hause zu verkriechen, irgendwie mit diesem Schmerz fertig zu werden, irgendwie wieder zu sich zu kommen, von Trauer erstickt. Vers 13, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. 2 Wegstunden, 60 Stadien steht da wörtlich, circa 11 Kilometer. Ist gar nicht so schlecht, 11 Kilometer Zeit, um nachzudenken, um miteinander zu reden, um diesen Druck durch Bewegung und Ausschreiten etwas zu erleichtern. Wo Emmaus exakt liegt, kann man nicht mehr mit Sicherheit sagen, da die Orte in der Zwischenzeit dann immer mal wieder ihren Namen umbenannt hatten, aber eben 11 Kilometer entfernt. Und dann Vers 14, und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten, also von all dem, was passiert war in diesen letzten dramatischen Tagen. Und Vers 15 sagt, es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen. Offensichtlich waren die sich auch nicht ganz einig, die beiden Männer. Da steht nämlich wörtlich, als sie miteinander diskutierten. Das steht da wörtlich in Vers 15. Manches haben sie vielleicht verschieden bewertet, aber dann passiert es. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, wenn Jesus uns anspricht. Und sie erkennen ihn nicht sofort, Vers 16. Aber als Jesus dann da ist, fragt er gleich mitten in ihr Gespräch hinein, wörtlich, was sind das für Worte, die ihr da einander entgegenwerft? Also die müssen ziemlich munter miteinander diskutiert haben. Was sind das für Worte, die ihr da einander entgegenwirft? Und dann bricht es förmlich aus ihnen heraus, Vers 18. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er, Jesus, sprach zu ihm, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk und wie ihn unsere hohen Priester und Obere zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Wir aber hofften, vergeblich. Und wir können uns vorstellen, worüber die diskutiert haben, denn das scheint im Moment auch unter denen nicht mehr ganz klar zu sein, ob jemand Jesus überhaupt Gottes Sohn ist. Er redet von Jesus als von einem Propheten. und wozu letztlich Jesus gekommen ist, was das eigentliche Ziel seines Kommens war. Sie sagen hier in Vers 21, wir aber hofften, dass er die Römer rausschmeißen würde. Das ist gemeint, das steckt dahinter. Das hatten sie vom Messias erwartet, dass er sie vom Römer befreien würde. Und nun ist alles ganz, ganz anders gekommen. Und er starb letztlich verurteilt durch einen römischen Prokurator. Ein Ausleger hat die Situation dieser Männer so beschrieben. Er sagt, es liegt eine völlig zertrümmerte Welt hinter den beiden. Sie sind gezeichnet durch das große tragische Geheimnis des Scheiterns. Diesen Männern ist durch einen Willkürakt der Justiz ihr bisheriger Lebensinhalt zerschlagen worden, indem sie mit einem Schlag alles verloren haben, was ihrem Leben einen höheren Sinn gegeben hatte. Das ist die Situation. Und wir wissen aus Vers 16, dass sie Jesus bis dahin nicht erkennen und darum bleiben sie, weil sie Jesus nicht erkennen, im Klammergriff dieser übermächtigen Traurigkeit. Warum erkennen sie ihn nicht? Die Berichte vom Auferstandenen in den Evangelien, achten Sie bitte darauf, zeigen immer sowohl Kontinuität als auch Diskontinuität zu seinem Aussehen vorher. Also denken Sie zum Beispiel Thomas, als er dann Jesus gegenübersteht und ihm gesagt wird, greif in die Nägelmale rein. Das war Kontinuität. Da war klar, es ist derselbe, dieselbe Person, derselbe Körper irgendwie, aber dann auch Diskontinuität. Jesus konnte plötzlich da sein, dann wieder unsichtbar sein. Er war nun nicht mehr erreichbar vom Tod. Und vielleicht war die Enttäuschung dieser Männer in dieser Situation einfach zu groß, um ihn zu erkennen, weil sie als letztes Jesus erwartet hätten. Wie oft machen uns falsche Vorstellungen blind für die Realität. Und irgendwo wurden ihnen auch von Gott offensichtlich die Augen gehalten, wie das hier steht. Und schauen Sie hin, in ihrer Verzweiflung werden selbst solche Indizien, die ihnen eigentlich Hoffnung machen könnten, nur noch negativ gedeutet. Vers 22, auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Das wird alles nur ins Negative abgebogen. Die kommen nicht mal auf die Idee zu sagen, vielleicht lebt er ja doch. Vielleicht müssen wir nur noch weiter schauen und warten. Sie deuten alles zum Schlechtesten hin. Und wissen Sie, das unterstreicht nochmal, wie total zerstört die Hoffnung dieser Leute war. Das Letzte, was diese Männer wollten, war, sich in die eigene Tasche zu lügen. Das Letzte, was sie wollten, war, ihre Situation schön zu reden, sich selbst zu betrügen. Ach, alles nur Gerüchte. Sie haben das einfach weggewischt, eingebunkert in ihre Traurigkeit. Und wir fragen als Leser natürlich gespannt, wann wird Jesus sich den beiden endlich zu erkennen geben? Und schließlich greift der Auferstandene endlich zum ersten Mal in Vers 25 so richtig ein. Er greift so richtig das Wort. Bis dahin hatte er ja ihnen nur Fragen gestellt. Und als erstes kommt eine freundliche Zurechtweisung, Vers 25. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet hatten. Also eigentlich ist das etwas harsch übersetzt bei Luther. Wörtlich heißt es, o ihr Unverständigen und Langsamen im Herzen. Ihr Langsamen im Herzen, die kriegen es nicht hin, umzuschalten. Und das ist verständlich, dass sie so reagieren, aber es ist nicht zwingend. Jesus sagt, warum habt ihr so ein träges Herz? Woher eure Skepsis und Verzweiflung? Und dann macht Jesus deutlich, und das ist ganz wichtig auch für uns, eure Skepsis ist nicht vernünftig. Eure Skepsis ist nicht durch die Fakten begründet. Eure Skepsis gegenüber der Auferstehung ist irrational, ist unangebracht. Da steht im Griechischen das Wort anoethos, ist eigentlich jenseits des Denkens. Das Problem der Jünger besteht eben nicht darin, dass sie zu viel denken, sondern dass sie nicht genug denken. Dass sie nicht wirklich stringent der Frage weiter nachgehen. Und dann sagt Jesus in Vers 26, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift, also in der ganzen damals vorliegenden Bibel, dem Alten Testament, von ihm gesagt war. Und damit sagt Jesus Folgendes, Leute, wenn ihr alle Indizien und alle Fakten bedenken würdet, Wenn ihr euch wirklich ein nüchternes, realistisches Bild von der Lage machen würdet, dann würdet ihr sehen, dass eure Traurigkeit und eure Sorge und eure Verzweiflung absolut unbegründet ist. Gottes Plan ist voll im Soll. Es läuft alles so, einschließlich Kreuzigung, wie Gott das schwarz und weiß durch die Propheten angekündigt hatte. Sie kennt das ja von ihrem Navigationsgerät. Wenn man sich verfährt und irgendwie von der Strecke abgekommen ist, ich bin neulich auf dem Weg zu einem Vortrag in der Nähe von Neuwied, schrecklich im Kölner Umfeld, sowas vom Kurs abgekommen. Und immer wenn das Navi die Strecke verliert, muss es neu berechnen. Ja, dann gehen alle Daten weg, Ankunftszeit, Länge der Kilometer und so weiter, sondern dann sind da diese zwei Striche und dann rechnet er neu und man wundert sich, wo kommt er dann wieder raus. Aber solange die Daten dort stehen bleiben, oben rechts, ist alles okay. Auch wenn der Weg einem seltsam vorkommt, okay, das Navi ändert nichts, der grüne Strich bleibt, das ist alles noch okay. Und das ist die Botschaft von Jesus hier. Er sagt, es muss nichts neu berechnet werden. Es muss nicht nachjustiert werden. Es muss nicht mühevoll irgendwie ein neuer Kurs gefunden werden, um doch noch auf Umwegen zum Ziel zu kommen. Es ist alles im Plan. Dieses göttliche Muss, es musste so sein, sagt Jesus. Und Karfreitag musste geschehen. Jesus musste diesen Weg gehen. Und das haben wir Karfreitag gesehen, warum Jesus diesen Weg gehen musste. Weil wir sonst alle keine Chance gehabt hätten. Weil wir sonst mit unserer Schuld vor Gott hätten verurteilt werden müssen, weil Gott heilig ist und weil wir so sind, wie wir sind. Und weil unsere einzige Zukunftsbestimmung am Ende die Hölle gewesen wäre. Und bis dahin ein Leben fern von Gott. Es gab nur diese eine Chance. Und deswegen musste es so kommen. Deswegen musste Gott selbst in seinem Sohn die Strafe auf sich nehmen und für uns den Sühnetod erleiden, damit jetzt jeder, der sich zu diesem Jesus flüchtet, Gottes Kind werden darf. Damit ihm das Tor zum Himmel geöffnet wird, damit er schon hier als Gottes Bote und Zeuge und Kind leben kann. Damit schon hier die Angst vor dem Tode weicht und die Macht der Verlorenheit gebrochen ist. Es musste so sein, sagt Jesus. Es gehört alles dazu und das alttestamentliche Porträt des Messias über viele, viele Jahrhunderte hinweg hat ja genau immer diese beiden Seiten gehabt, sein Leiden und seine Herrlichkeit, seine Niedrigkeit und seine Hoheit. Und Jesus verwendet jetzt wohl die nächste Stunde, um den beiden Männern diese Wahrheit in einer ausführlichen Bibelarbeit zu erläutern. Vers 27 heißt es, und er fing an, also Jesus, bei Mose und allen Propheten und legt ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt wurde. Da steht ein interessantes Verb, die Hermeneuo, daher kommt unser Wort Hermeneutik. Hermeneutik, das ist die Kunst der Auslegung, die Kunst, einen Text wirklich wahrheitsgemäß, wortgerecht auszulegen. Und Jesus zeigt uns hier die richtige Hermeneutik, wie wir die Schrift verstehen können. Und da steht nicht nur Hermeneuo, sondern da steht die Hermeneuo, also gründlich erklären, gründlich gut erklären. Und wenn Sie diese Szene lesen, dann sehen Sie, die Männer hängen jetzt an seinen Lippen. Das sehen wir an einer kleinen Bemerkung zu Beginn von Vers 28. Da heißt es nämlich, und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen. Bis dann hatte Jesus immer geredet. Und plötzlich sind sie nah an dem Dorf. Mensch, wir sind ja schon da. Es war so spannend. Die Zeit vorher war wie im Flug vergangen, wie wir das ja auch manchmal in Gesprächen erleben. Da machen wir eine Autotour mit jemandem, kommen in ein ganz spannendes Gespräch. Und plötzlich sagen wir, Mensch, da ist ja schon das Ortsschild. Wir sind ja schon da. Und so geht es denen hier. Die Zeit war wie im Flug vergangen. Sie hatten sich darauf eingelassen. Und sie merkten, wie die Wahrheit griff. Wie sie überzeugt wurden, gepackt von dem, was Jesus ihnen erklärte. Und das ist das Zweite, was diese Männer hier erleben. Erstens von Trauer erstickt und zweitens vom Wort erreicht. Vom Wort erreicht. Die Art und Weise, wie Jesus den beiden Männern hilft, die zeigt übrigens schon mal exemplarisch, wie er später dann auch uns beistehen wird. Wenn Jesus uns anspricht, dann werden wir von seinem Wort erreicht. Hoffentlich auch heute Morgen. Und jetzt werden sich einige mokieren und werden sagen, ach, wie Jesus vorgeht, das ist viel zu kopflastig, viel zu intellektualistisch, viel zu dogmatisch. Die Jünger da, die hätten nicht mehr Informationen gebraucht, sondern so ein paar prickelnde Erfahrungen, dass der Boden bebt, dass zwei Blitze einschlagen. Es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, so etwas zu inszenieren, irgendein spektakuläres Wunder zu tun oder eine Stimme vom Himmel erschallen zu lassen. Aber schauen Sie, was Jesus den beiden gibt, ist viel nachhaltiger. Er bindet sie an die Schrift, an das Wort, an Gottes Wort. Und er zeigt ihnen, dieses Wort Gottes ist absolut verlässlich. Und damit gibt er ihrer Hoffnung ein Fundament. Ein Fundament, das völlig unabhängig ist von den Umständen, von all den verschiedenen Erfahrungen, die wir machen. Und zugleich zeigt Jesus ihnen, dass dieses Wort den Realitätstest besteht. All das, was die Propheten seit Jahrhunderten angekündigt hatten, ist in seiner Person wirklich eingetreten und hat sich erfüllt. Und in 40 Tagen, wenn er dann nicht mehr sichtbar bei ihnen ist und wenn unsere Osterkerze dann auch erlischt, in diesen 40 Tagen, die Schrift haben sie. Die wird bei ihnen bleiben und er durch den Heiligen Geist ebenfalls. Und jetzt finden wir hier noch etwas sehr Spannendes, denn Lukas verrät uns nicht nur, dass Jesus ihnen die Schrift auslegt, sondern auch wie. 27, er fing an bei Mose und allen Propheten, also vorne im Alten Testament, bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und warum? Wahrscheinlich haben die beiden sich noch erinnert an etwas, was Jesus schon früher mal von sich selbst gesagt hatte. In Johannes 5, Vers 39, also sehr viel früher, da hat Jesus gesagt, in Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeugt. Sie ist sie von mir zeugt, so. Und damit sagt Jesus, ich bin der Generalschlüssel. Ich bin der Generalschlüssel, der euch das Herz der gesamten Bibel erschließt. Und wenn man diesen Faden erstmal geschnappt hat, dann kann man von daher Schritt für Schritt das Ganze verstehen. Das ist so ähnlich wie bei diesem Stein von Rosette, gefunden am Ende des 19. Jahrhunderts in Oberägypten. Er stammt aus der Zeit der Pharaonen. Und dieser Stein von Rosette, der zeigt eine königliche Verordnung, in Stein gemeißelt, aber in ganz verschiedenen Schriftarten. Und dann haben die Forscher herausgefunden, mithilfe der Paralleltexte, dass sie endlich in einer dieser Schriften ein bestimmtes Zeichen entziffern konnten, was unter den Hieroglyphen bis dahin unbekannt gewesen war, durch den Vergleich der Paralleltexte. Aber jetzt hatten sie dieses eine Zeichen in seiner Bedeutung gefunden. Und durch dieses eine Zeichen gelang es nun, Schritt für Schritt die gesamte Inschrift zu entziffern. Als sie dieses eine Zeichen verstanden hatten, erschloss sich plötzlich alles. Und dieses eine Schlüsselzeichen für die Bibel ist Jesus. Und wenn wir verstehen, wie er ist, entfaltet sich von ihm her die ganze Bibel. Nur ein paar wenige Beispiele. Das geht schon im ersten Buch der Bibel los, 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott sagt, ich werde einen schicken, der von einer Frau geboren werden wird und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird den Teufel besiegen. Und dann denken Sie an das Passahlamm. In der Nacht, bevor Israel endlich aus Ägypten rauskommt, das Passahlamm, dessen Blut an die Pfosten gestrichen werden musste. Und dann war man sicher vor dem Gericht Gottes. Oder 3. Mose 16, der große Versöhnungstag. Dieser eine Sündenbock, auf den die Schuld eines ganzen Volkes draufgelegt wurde und der dann in die Wüste geschickt wurde, um dort elendiglich zu verenden. Oder Psalm 22, das vom Leiden des großen Königs spricht. Oder Psalm 2 oder Psalm 110 von der Herrschaft des Christus. Oder auch, ja, das kennen Sie von Karfreitag, Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Mehr als 700 Jahre vor Christus. Wie viele Juden haben seitdem, auch Rabbis, durch diesen Text Jesaja 53 zum Glauben an Jesus gefunden? Und ich weiß von einem geborenen Juden, der dann Christ geworden ist und der weiter in Israel um seine Volksgenossen wirbt. Und er hat vor einiger Zeit einfach eine Plakataktion gemacht. Er hat Plakate aufhängen lassen, dort wo es möglich war, mit dem Text Jesaja 53. Über welche Person spricht dieser Text? Das reichte, das war die ganze Aktion. Über welche Person spricht dieser Text? Und wer anfängt, Jesaja 53 zu lesen, der kommt gar nicht umhin zu sehen, das ist doch das, was Jesus gemacht hat. 700 Jahre, mehr als 700 Jahre später. Und ein erfahrener Israel-Theologe, der oft dort im Lande ist, hat mir gesagt, soweit er es weiß, wird in den Synagogen, auch wenn dort sonst natürlich alttestamentliche Texte gelesen werden, wird in den Synagogen Jesaja 53 nicht mehr gelesen, weil es zu offensichtlich ist, dass dort Jesus erkennbar wird als der Messias. Wissen Sie, das ist ein Beweis. Diese ganzen Zusammenhänge, das war ja nur ein Auszug, was ich Ihnen genannt habe, das kann man nicht alles durch Zufall erklären. Und das erklärt Jesus den Jüngern in dieser Situation. Es ist alles auf ihn hin angelegt gewesen seit Jahrhunderten. Und ja, auf diesem Weg erreicht Jesus das Herz seiner Leute bis heute. Von Trauer erstickt, aber vom Wort erreicht. Und wie wichtig Jesus diese Vorgehensweise war, sieht man daran, am gleichen Tag, wenige Stunden später, da hat er das im Jüngerkreis den anderen auch nochmal gesagt. Lukas 24, dann weiter hinten, Vers 44, da hat er gesagt, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Da eröffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und begriffen. Es deutet seit Jahrhunderten alles auf Jesus hin. Und in diesen Stunden, da rüstet Jesus seine Leute zu für alle künftigen Aufgaben. Und er gibt er uns, die wir heute in seinem Dienst stehen, als seine Gemeinde, einen Schlüssel an die Hand, wie wir Jesus heute noch tiefer kennenlernen, wie wir Jesus heute noch besser verstehen können, wie wir unsere Gemeinden stark machen können und zurüsten können für alle Aufgaben. Dadurch, dass wir die Schriften verstehen, dadurch, dass wir in der Schrift den Trost suchen, dadurch, dass wir der Schrift bedingungslos vertrauen, dadurch, dass wir Gottes Wort gehorchen, weil wir wissen, Jesus ist die Mitte und er will uns hier begegnen. Und wenn man uns als BEG, als bekennende evangelische Gemeinde fragen würde, Leute, was ist euer Konzept? Was ist gewissermaßen die große Philosophie, die ihr in eurem Dienst verfolgt? Dann würden wir ohne zu zögern sagen, unsere Philosophie ist, dass wir unsere Gemeinde unter dem Wort Gottes sammeln, unter der Autorität der Schrift, weil wir hier Jesus begegnen und dass wir versuchen, in aller Schwachheit und Begrenztheit diese Schrift unter der Leitung und Hilfe von Jesus praktisch auf unser Leben anzuwenden und unser Leben sowohl als Einzelne als auch als Gemeinde nach dieser Schrift zu führen. Weil wir über Jahre, über Jahrzehnte darin immer gewisser werden durften, von Osterfest zu Osterfest. Je mehr wir die Bibel studiert haben, umso gewisser wurden wir, dass sie vertrauenswürdig ist, dass sie rundum wahr ist. Ja, dass sie irrtumslos ist und Gott durch sie redet. Und nicht zuletzt die entscheidende Tatsache der Auferstehung hat sich immer wieder und immer mehr als ein starkes Argument für die Vertrauenswürdigkeit der biblischen Texte erwiesen. Und deshalb rührt es den Leser fast, und es ist gar nicht ironisch gemeint, es rührt den Leser fast, wenn dieser säkulare Artikel, den ich vorhin zitierte, in seinem letzten Absatz doch noch den Versuch macht, den Kulturchristen zu missionieren. Und den Schlüssel dazu findet in der solide belegten Tatsache der Auferstehung. Ich lese Ihnen mal vor, wie dieser Artikel endet. Vielleicht hilft ihm den Kulturchristen ja einzig die einzig auf die Quellenlage bezogene Bilanz des Oxforder Altertumsforschers Thomas Arnold, ein berühmter Altertumsforscher. Ihm sei, schrieb Arnold in seiner dreibändigen History of Rome, also Geschichte Roms, 1861 erschienen, ihm sei keine einzige Tatsache in der Geschichte der Menschheit bekannt, welche besser und vollständiger bewiesen wäre als die, dass Christus gestorben ist und wieder auferstanden von den Toten. Zitat Ende. Und zu dieser beglückenden Erkenntnis kommen schließlich auch die Emmausjünger. Und damit kommt unser Text ans Ziel und unsere Predigt auf die Zielgerade. Ab Vers 28. Und sie kamen nah in das Dorf, wo sie hingingen, und er, Jesus, stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Sie waren von Traurigkeit erstickt, aber dann wurden sie vom Wort erreicht und schließlich drittens werden sie von Jesus entzündet. Von Jesus entzündet. Brannte nicht unser Herz in uns, sagen sie. Und vielleicht fragen Sie sich, warum gibt Jesus sich den erst jetzt zu erkennen? Nun, offensichtlich wollte der Herr sie nicht überrumpeln. Offensichtlich wollte er sie Schritt für Schritt zum Verstehen führen. Offensichtlich wollte er ihnen erstmal eine Stunde lang gründlich die Bibel auslegen. Eine sehr behutsame Didaktik, wenn Sie so wollen. Jesus will unser Herz nicht überfallen, sondern entzünden. Jesus will uns nicht manipulieren, sondern überzeugen, damit unser Herz dauerhaft für ihn brennen kann. Und auch deshalb ist echter christlicher Glaube auf die Dauer so stabil, so haltbar. Obwohl wir manchmal auch von den Ereignissen geschüttelt werden, weil es ein verstehender Glaube ist. Anselm von Canterbury hat diese berühmte Formel gefunden, fides querens intellectum. Der wahre Glaube fragt immer nach dem Verstehen. Der wahre Glaube sträubt sich dagegen, ihm ist sein Graus, seinen Verstand an der Garderobe abzugeben. Wir fragen nach dem Verstehen und wissen zugleich, wie Blaise Pascal, der bekehrte Mathematiker, sagte, dass die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Das wissen wir auch. Und Blaise Pascal fügt hinzu, und die Vernunft ist nur schwach, wenn sie das nicht begreift, dass es so vieles gibt, was notwendigerweise unser Denken auch übersteigen muss. Aber wir wollen verstehen. Und das ist die große Frage an Sie und an mich. Lasse ich mich von diesem Wort erreichen? Bin ich bereit, auf Jesus zu hören? Bitte ich ihn, mir sein Wort zu erklären? Und je länger die Männer mit Jesus gehen und je länger sie seine Worte hören, umso mehr brechen die düsteren Wolken auf und neue Hoffnung kommt in Reichweite. Und als sie in ihrem Haus dann angelangt sind, wahrscheinlich ist das Haus von Kleopas, merken sie, Mensch, wir können ihn noch nicht ziehen lassen. Wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Wir müssen Nägel mit Köpfen machen. Wir brauchen Gewissheit. Und dann äußern sie diese berühmte Bitte, die dann später so oft besungen wurde. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Vers 29. Und sie nötigten ihn und sprachen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Ist das schön? Jesus will gerne reinkommen in unsere Häuser. Jesus will gern reinkommen in unser Leben, in dein Leben. So hat er es auch bei Zachäus gemacht, der sein Leben verwirkt hatte. Und Jesus sagt ihm, ich muss in deinem Hause, ich muss in deinem Leben Einzug halten. Und ich bin sicher, die volle Tragweite dieses Vorgangs können die beiden Männer in dem Moment noch gar nicht ermessen. Überlegen Sie, der Herr der Welt, der Schöpfer des Universums, der Sieger über den Tod, der König aller Könige, er will in dein Haus einkehren. Und dann nimmt Jesus das Brot in die Hand und betet, wie es die Jünger so oft erlebt hatten, zum Beispiel bei der Speisung der 5000, wo er das Brot und die Fische in die Hand genommen hatte und gebetet hat. Oder bei der Einsetzung des Abendmahls und er nahm das Brot und betete. Das kannten sie und jetzt erkennen sie ihn. Und es heißt, und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot und dankte und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Und jetzt ist alles klar, das ist wirklich Jesus. An unserem Esstisch, das ist wirklich Jesus. Rembrandt hat auch diese Szene in einem unheimlich dichten Bild wiedergegeben. Müssen Sie unbedingt mal googeln. Rembrandt, Emmausjünger. In einem dämmerigen Raum breitet sich langsam Glanz aus. Und es beginnt auf dem Antlitz Jesu. Und der Glanz füllt vom Antlitz Jesu aus den ganzen Raum und spiegelt sich dann auch im Gesicht dieser beiden Jünger. Während Jesus das Brot bricht, das sieht man auch auf diesem Bild, hat einer der Jünger noch die Hand auf der Bibel, die vor ihm auf dem Tisch liegt. Das hat Rembrandt auch noch dazu gezeichnet. Der hat unseren Text gekannt. Einer der beiden hat noch die Bibel auf dem Tisch liegen, um nachzublättern, was Jesus ihnen gerade eine Stunde lang erklärt hatte. Und ihr Gesicht leuchtet als Abglanz der Herrlichkeit Jesu. Unser Glaube ist der Abglanz der Herrlichkeit des Auferstandenen. Deine Freude über die Auferstehung ist der Widerschein der Macht des Auferstandenen. Es ist so eng aufeinander bezogen, wenn du von Jesus entzündet bist. Da sitzen sie an einem ganz normalen Esstisch im Hause des Kleophas. Es ist immer noch der alte Tisch. Es ist immer noch das alte Haus. Es ist das ganz übliche Bäckerbrot. Aber Jesus verwandelt alles durch seine Gegenwart. Und kurz nachdem sie ihn erkannt haben, heißt es dann, Vers 31, und er verschwand vor ihnen. Aber das ist jetzt kein Grund zur Panik mehr, weil sie jetzt verstanden haben, der Auferstandene ist ja da. Und er bleibt ja da. Und uns kann nichts mehr von ihm trennen. Und am Ende wird er es ihnen nochmal sagen, ich bin bei euch alle Tage. Und wir haben diese Zusage auch, Matthäus 28, Vers 20. Der Herr sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich bin bei euch durch meinen Heiligen Geist. Bis an den Tag, an dem wir uns von Angesicht zu Angesicht wiedersehen werden. Und schließlich bringen die beiden Männer voller Staunen das Ergebnis dieses Tages nochmal auf den Punkt, wenn sie im Vers 32 dann feststellen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Brannte nicht unser Herz, von Jesus entzündet. Und haben sie gemerkt, das begann schon auf dem Weg. Das begann schon, als sie es noch nicht ganz begriffen hatten, aber jetzt im Nachhinein verstehen sie es. Brannte nicht unser Herz schon, als er zu uns redete und als er uns Schritt für Schritt, Bibelstelle für Bibelstelle, die Tür zu ihm selber öffnete. Und hier wird nochmal deutlich, wie nah das beieinander liegt. Im Vers 32, als er uns die Schrift öffnete. Das ist die Voraussetzung dafür, dass in Vers 31 steht, da wurden uns die Augen geöffnet. Er öffnet ihnen die Schrift und dadurch die Augen für Jesus. Und so werden auch uns bis heute die Augen vor Jesus geöffnet. Wissen Sie, die Augen für Jesus, den Sohn Gottes und dadurch auch für Gott, den Vater, werden Ihnen nicht geöffnet durch irgendwelche spektakulären Erlebnisse oder spirituellen Eingebungen. Die Augen für Jesus werden uns nicht geöffnet an der Schrift vorbei, sondern durch die Schrift hindurch. Und das macht der Heilige Geist in unserem Herzen, wie Jesus sagt. Und dann wird uns das geschenkt, was die Reformatoren auch wieder entdeckt haben und was sie die innere Klarheit nannten, die Claritas interna. Dass sie plötzlich begriffen, es gilt für mich. Ich bin ganz persönlich gerufen. Ich soll nicht nur einfach als Zuschauer dabei stehen, wie irgendein religiöser Vorgang da vor meinen Augen abläuft, sondern er hat es für mich getan und der Weg zu dieser inneren Klarheit führt über die äußere Klarheit, führt über die Überzeugungskraft des Wortes Gottes, vom Wort ergriffen und von Jesus entzündet. Und das ist fast so, als wenn Jesus ein brennendes Streichholz in unsere Bibellektüre reinwirft. Wir studieren das Wort und wir sagen, Herr, wer bist du? Hilf mir, dich besser zu verstehen, auch in dieser vielleicht sichtlichen Situationen, hilf mir. Und dann ist es, als würde er ein Streichholz da reinwerfen und unsere Herzen entzünden, sodass wir ihm glauben können, sodass wir Jesus persönlich vertrauen und alle unsere Hoffnung auf ihn setzen können. Und daraus folgt zum Schluss das eine. Wenn Sie Gewissheit über Jesus suchen, wenn Sie wirklich wissen wollen, woran Sie sind, und wer die letzte Macht über den Tod hat, dann bitten Sie Jesus und beschäftigen Sie sich mit seinem Wort. Lesen Sie auch gerade jetzt in dieser Zeit die Osterberichte in den Evangelien, am besten die ganzen Evangelien. Lesen Sie das und suchen Sie die Nähe Jesu und bitten Sie Jesus, dass er Ihnen ein brennendes Herz schenkt. Er will das so gerne tun. Und wenn du dieses Feuer mal hattest, und den Eindruck hast, ach, es flackert nur noch müde, da loderte mal was. aber es flackert nur noch müde. Dann sage das doch, Jesus. Dann sag ihm das und sag, Herr, du bist doch auferstanden. Du kannst doch eingreifen in unser Leben. Bitte, bitte zünde dein Feuer ganz neu in meinem Herzen an. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Und Sie müssen wissen, an dieser Methode hat Gott nichts geändert. Und deswegen hat er uns das durch den Apostel Paulus nochmal sagen lassen, in Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube und so wächst der Glaube, könnte man hinzufügen. Wie, wodurch? Aus der Botschaft, aus der Predigt, aus der Nachricht, die Gott uns gibt. Und die Botschaft kommt aus dem Wort Christi. So macht Gott das durch alle Zeiten hindurch. Es kommt nicht auf Ihre oder meine Voraussetzungen an. Darauf kommt es überhaupt nicht an, weil Jesus sowieso alles mitbringen muss, was wir brauchen. Wie bei jenem 16-jährigen Jungen zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Später, als erwachsener Mann, als er selbst schon Theologe war, hat er davon berichtet, wir sollten eine ganze Panzerbrigade der Amerikaner aufhalten. Er war 16, hatten keine Chance. Und später sah ich mich um. Viele Kameraden lagen erschossen herum. In der letzten Nacht hatte ich mit einigen von ihnen noch im selben Schlafsaal übernachtet. Jetzt waren sie tot. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich tote Menschen. Meine junge Seele war wie zerschlagen. Da schlug ich eine kleine Taschenbibel auf, die eine Schulfreundin mir zum Abschied mitgegeben hatte. Selbst gelesen darin hatte ich bisher noch nicht. Ich hatte sie eben nur bei mir. Meine Familie war dem christlichen Glauben völlig entfremdet. Aber jetzt las ich. Jetzt las ich, was Jesus sagt. Und er stieß mich auf die Stelle, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es war die Stimme des auferstandenen Jesus, die da zu mir sprach. Noch nie hatte ich sie bis dahin gehört. Aber Jesus sprach mir unmittelbar zu Herzen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und auf einmal spürte ich Mut diesem ganzen Schrecklichen gegenüber. Und seitdem lebe ich mit seiner Stimme, Tag für Tag. Und darauf kannst du bauen. Jesus hat nicht aufgehört, durch sein Wort zu uns zu reden. Und er kehrte auch heute dort ein, wo man ihn demütig bittet, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei mir, komm zu mir. Was für ein Ostersonntag war das? Von Trauer erstickt, vom Wort erreicht und dann von Jesus entzündet. Und dann hält sie nichts mehr. Sie brechen noch einmal auf, obwohl es schon 19 Uhr ist, nochmal den ganzen Weg zurück nach Jerusalem. Aber was sind schon 11 Kilometer, wenn einem gerade das Leben und die Hoffnung neu geschenkt wurden? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschien und auch sie erzählten ihnen nun, was sie auf dem Wege gesehen hatten und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du lebst, dass du nicht aufgehört hast, zu uns zu reden, uns dein Wort auszulegen. Danke, dass du wirklich auferstanden bist und dass wir heute noch kommen dürfen und dass du zu uns kommen willst. Du kennst jeden von uns, du weißt, wie es um unser Herz bestellt ist, ob es immer noch betrübt unter der dunklen Wolke der Hoffnungslosigkeit steht oder ob uns der Himmel aufgerissen wurde, weil wir dich, den Auferstandenen, finden durften. Ach Herr, danke, dass du da bist und danke, dass du jeden hörst, der ehrlich nach dir sucht. Du lieber, guter Herr. Amen.